Es gibt immer noch manche Leute, die sagen, nein, das ist alles eine Täuschung. Wir werden da auch von der Politik oder von den WissenschaftlerInnen über den Tisch gezogen. Dass es eigentlich immer nur eine Frage der Zeit ist, bis wir von 20% dann auf 21%, auf 22% kommen. Es gibt so viele Arten und Weisen, wie hier die Politik das Rentensystem ein Stück weit ausbluten lassen kann. Das haben wir jetzt im Grunde nur noch mal unterstrichen. So ein bisschen auch mit der Autorität dieses Gremiums.
Rente gut, alles gut, der DIA-Podcast.
Herzlich willkommen beim Podcast des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.
Alle zwei Wochen diskutieren wir hier mit Experten über Rente und Altersvorsorge.
Über demografische Themen und Investmentideen. Mein Name ist Isabel von Roth.
Und ich bin Klaus Morgenstern. Wir beide sprechen,
schreiben und streiten für das DIA.
Isabel, ich oute mich, ich bin ein Babyboomer. Ich bin also Teil jener großen Gruppe unserer Bevölkerung, die Probleme für die Rentenversicherung schaffen.
Mann, Klaus, hätte ich das früher gewusst, dann hätte ich mir das hier nochmal überlegt.
Ja, das lässt sich jetzt nicht mehr ändern, daran sind meine Eltern schuld, aber die Babyboomer sind eine große Gruppe, die jetzt in den nächsten Jahren in die Rente geht. Und das belastet natürlich die Rentenfinanzen.
Das ist auch der Grund, warum ein neues Rentenpaket geschnürt wurde, weil es gibt absoluten Reformbedarf des deutschen Altersvorsorgesystems.
Dafür haben wir uns heute einen ausgewiesenen Experten eingeladen. Wir haben lange versucht, ihn für dieses Gespräch zu gewinnen und sind auch ein bisschen aufgeregt. Es ist einer der fünf Wirtschaftsweisen, Professor Dr. Martin Werding.
Gut zu wissen.
Professor Werding, herzlich willkommen im Podcast Rente gut, alles gut.
Schönen guten Tag, Herr Morgenstern. Ich grüße Sie, Frau von Roth.
Wir freuen uns sehr, dass Sie da sind.
Professor Werding, Sie sind zwar ganz gut bekannt in der Öffentlichkeit, aber wir nutzen trotzdem am Anfang die Gelegenheit, Sie kurz vorzustellen. Sie sind seit September 2022 Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Und Sie sind seit 2008 Professor für Sozialpolitik und öffentliche Finanzen an der Ruhr-Universität Bochum.
Genau.
Außerdem arbeiten Sie in allerlei Gremien und Räten mit. Unter anderem waren Sie Mitglied im Arbeitskreis Finanzwissenschaft beim Bundesfinanzministerium. Sie waren im wissenschaftlichen Gutachtergremium für den 4. Armuts- und Reichtumsbericht beim Arbeitsministerium. Und Sie waren im Expertenrat Demografie des Innenministeriums. Ich habe sicher nicht alles aufgezählt, Da kommt sicher noch eines dazu, aber ich denke, das genügt, um zu zeigen, dass Sie als Experte gefragt sind. Und diese Chance wollen wir heute nutzen und auch gleich mit der ersten Frage einsteigen. Mhm. Die beiden Minister Lindner und Heil haben ja unlängst das Rentenpaket 2 vorgestellt. Das soll laut Regierung zur Modernisierung des gesetzlichen Rentensystems beitragen und dafür sorgen, dass die jüngere Generation verlässliche und gerechte Renten erhält. Wird dieses Ziel tatsächlich erreicht?
Klares Nein. Zwei Punkte sind da wichtig. Einmal, die junge Generation ist ja gar nicht das Problem bei der Alterssicherung. Im Gegenteil, die wird hier einseitig belastet. Und der ganze Ansatz ist im Grunde falsch rum. Das, was man als Ziel anstreben könnte, nämlich das Rentensystem trotz der Anspannung, vor denen es steht, zu stabilisieren, das wird hier zum Instrument erklärt. Nicht? Man friert einfach die Dinge ein, da wird nichts modernisiert. Man will das Sicherungsniveau so halten, wie es ist und sagt im Grunde nicht wie. Und genau das erzeugt diese einseitige Belastung.
Genau, Sie sagen jetzt, die junge Generation ist nicht das Problem, aber es wird das Problem der jungen Generation sein. Also
genau, unsere demografischen Probleme werden bei der jungen Generation abgeladen, nachdem wir eigentlich in den letzten 15 Jahren und wenn man genauer hinschaut, seit längerer Zeit schon eine Strategie verfolgen, wo wir die demografischen Lasten leider nicht frühzeitig irgendwie im Alterssystem so abgebildet haben, dass das niemanden hart trifft, sondern einfach ergänzende Vorsorge im ausreichenden Maße frühzeitig betrieben worden wäre. Und dann war der Konsens, wenn wir das schon nicht rechtzeitig hingekriegt haben, dann teilen wir die Lasten zwischen alt und jung. Das sind bittere Kompromisse, das gefällt niemandem, aber jetzt lässt man eben die Alten irgendwie da völlig unbeschadet und lädt im Grunde die ganzen Kosten bei den Jüngeren ab.
Lassen Sie uns doch die Details des Pakets noch ein bisschen aufdröseln. Also Sie haben gesagt, man macht sozusagen einiges zum Werkzeug. Damit meinten Sie offenkundig das Rentenniveau, das bei 48% auch über 2025 hinaus eingefroren werden soll. Es würde ja sich verändern, wenn es bei der jetzigen Gesetzlage bliebe. Die Haltelinie läuft ja aus. Erklären Sie doch mal, was hat das für Folgen? Und vielleicht sagen Sie auch am besten noch ein Wort zum Thema Rentenniveau, weil dieser Begriff ja häufig falsch verstanden wird in der Öffentlichkeit.
Ja, vielleicht fange ich mal mit dem Rentenniveau an. Das ist eine etwas seltsame Kennziffer, die genau einen Vorteil hat. Sie macht die Dinge über die Zeit vergleichbar. Man stellt sich irgendwie vor, diese 48%, das ist so das vom letzten Netto, was man dann kriegt. Ja, das ist leider
falsch.
Genau, das war auch meine Vorstellung. Da habe ich erstmal einen Einführungskurs von Klaus bekommen, weil ich das ganz genau eben nicht verstanden hatte.
So ist es eben nicht, sondern es ist eine künstliche Rechnung, wo man sagt, jemand, der 45 Jahre lang jedes Jahr den Durchschnittsbeitrag gezahlt hat, also das ist keine realistische Lohnentwicklung, über den normalen Erwerbszyklus, der bekommt dann eine Rente abzüglich der darauf fälligen Sozialbeiträge, die 48% der Durchschnittsentgelte der Versicherten wiederum auch abzüglich Sozialversicherungsbeiträge ist. Und was da im Grunde fehlt, um wirklich mal zu gucken, was habe ich denn verfügbar, das ist die Frage der Steuer. Die ist halt so allgemein nicht gut zu beantworten. Drum hat man das irgendwann vor 20 Jahren mal rausgekippt aus dieser Kennziffer. Vorher hatte man echte Nettorentenniveaus, jetzt ist es so halb netto, halb brutto. Und gleichzeitig muss sich jeder im Grunde selber überlegen, wie sieht meine Erwerbskarriere aus. Es ist eines zumindest richtig, unser Rentensystem ist ja vergleichsweise proportional in der Umrechnung von Einkommen in Rentenansprüche. Ja. Das heißt, eine Orientierung, wo ungefähr stehe ich relativ zu meinen früheren Erwerbseinkünften, gibt es schon, aber keine genaue Vorstellung. Gut, kommen wir zur Haltelinie. Sie hatten das angesprochen. Wir haben im Grunde seit 2001 politisch in den Raum gestellt, dass wir durch den demografischen Wandel nicht mehr in der Lage sind, das Nettosicherungsniveau des Rentensystems konstant zu halten. Bis dahin hat man das probiert, in der längeren Vergangenheit sogar mal das Bruttosicherungsniveau, was nicht ganz in Ordnung war. Und dann wurde eben zugegeben mit den demografischen Verschiebungen, die durch den Geburtenrückgang der 60er, 70er Jahre durch die steigende Lebenserwartung ausgelöst werden, schaffen wir das nicht im Umlagerentensystem. Und das hat man sehr sauber abgebildet durch den Nachhaltigkeitsfaktor, der so eine Art automatische Stabilisierung bringt, wann immer sich die Demografie verschlechtert, weniger Beitragszahler, je Rentenbeziehenden da sind, dann wird eben die Rentenanpassung gedämpft, sodass das Rentenniveau sinkt. Also nicht die Renten sinken, sondern die Relation zwischen Renten und Erwerbsentgelten, weil die Renten eben etwas langsamer angepasst werden. Das bringt der Nachhaltigkeitsfaktor. Als der 2005 endgültig beschlossen wurde, war auch klar, für die nächsten 15 Jahre reicht das. Danach braucht man im Grunde so den nächsten Reformschritt für diese heiße Phase der demografischen Alterung, wenn die Babyboomer in Rente gehen. Und dann hat in der letzten Legislaturperiode die damalige Bundesregierung zwei Sachen gemacht. Sie hat eine Rentenkommission eingesetzt, die darüber mal nachdenken sollte, wie das geht. Und so zur Überbrückung hat man gesagt, wir machen mal zwei Haltelinien. Das Sicherungsniveau soll bis 2025 nicht unter 48% sinken und der Beitragssatz auch nicht über 20% steigen. Wobei damals klar war, das wird in diesem Zeitraum wahrscheinlich auch nicht passieren. Und ziemlich so ist es jetzt auch gekommen. Es war im Grunde eine Absicherung der politischen Absicht, größere Reformen vorzubereiten, die dann aber ausgeblieben sind. Und was die Bundesregierung jetzt macht, ist, diese temporäre Haltelinie nur für das Sicherungsniveau natürlich, wird auf Dauer gestellt, mindestens mal jetzt bis Ende der 30er Jahre. Und dafür müssen dann die Beitragssätze aber noch stärker steigen, als sie das sowieso tun würden, wenn wir mit der normalen Rückkehr zum Rentenanpassungsrecht, mit dem Nachhaltigkeitsfaktor das Rentenniveau jetzt langsam sinken lassen würden. Das sind so in Kürze die wesentlichen Effekte des Rentenpakets.
Sie sagten gerade, die Beiträge werden stärker steigen. Sie können das ja auch quantifizieren. Sie haben ja Berechnungen angestellt, welche Auswirkungen das hätte. Sagen Sie doch mal unseren Hörern, mit wie viel mehr Beitrag müssen Sie denn rechnen? Gerade die Jüngeren, die das ja über einen sehr langen Zeitraum bezahlen.
Ja. Also wir haben jetzt ja relativ lang den Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung bei 18,6% gehalten. Das ist schon viel, aber es ist zum Beispiel auch weniger, als wir in der Vergangenheit schon hatten. Ja. Und dass man das so stabil halten konnte, liegt einfach an der Tatsache, dass wir so eine günstige Arbeitsmarktentwicklung hatten, von 2005 bis 2019 zumindest. Und so richtig schlecht geworden ist sie jetzt auch in den Krisenjahren seither nicht. Wir hatten viel Zuwanderung. Also das hat alles geholfen, diesen Beitragssatz konstant zu halten. Aber der springt irgendwann in den nächsten 3 Jahren hoch, ziemlich nah an 20%. Weil dann die Reserven, die das System zwischenzeitlich mal wieder hatte, aufgebraucht sind und dann die reine Demografie, eben die steigende Alterslast durch die Verrentung der Babyboomer und die schrumpfende Zahl von Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern voll zum Tragen kommen. Und wir begeben uns dann also so ab 2026 oder 2027 im Grunde auf eine Reise, die mehrere Jahrzehnte anhalten kann, wo der Beitragssatz eigentlich immer steigt. Langsamer zwar, nicht mehr sprunghaft, aber Jahr um Jahr kommt da ein bisschen was dazu. Kommt dann darauf an, wie sich der Arbeitsmarkt entwickelt, ob das mit der Migration so weitergeht, ob die Lebenserwartung sich gedämpfter entwickelt, wie man zuletzt erwartet, als eigentlich vorher. die Annahmen des Statistischen Bundesamtes waren. Also so ganz sichere Prognosen im engeren Sinn kann man da nicht machen. Aber meine Modellrechnungen zeigen eben an, dass es eigentlich immer nur eine Frage der Zeit ist, bis wir von 20% dann auf 21%, auf 22% kommen. Das wäre so, ja, dann um 2050 der Fall. Das ist zwar noch weit weg, aber wir sind also 2040 dann zum Beispiel schon deutlich über 21%. Und das ist jetzt das Entscheidende, wenn wir die Haltelinie einführen, dann kommt eben in wachsendem Maße ab 2030 ungefähr was dazu. Dann sind wir eben nicht bei 21, sondern bei 22% um 2040. Und das hört eben überhaupt nicht auf. Das ist eben das Fatale an dieser Reformstrategie. Wenn wir nichts ändern, dann können wir die nächsten 5 Jahrzehnte über zu hohe Beitragssätze und gleichzeitig über ein doch gar nicht wahnsinnig hohes, 48% ist nicht so viel, ein gar nicht wahnsinnig so hohes Sicherungsniveau schimpfen.
Das zum einen. Und gleichzeitig hat die aktuelle Rentenpolitik keine Anhebung des Renteneintrittsalters vorgesehen. Das heißt, es soll nach 2030 nicht über 67 Jahre steigen und damit auch die weitere steigende Lebenserwartung nicht dran gekoppelt werden. Da steht komplett im Widerspruch zu den Empfehlungen des Sachverständigenrats im jüngsten Gutachten, den Sie auch mit auf den Weg gebracht haben. Warum halten Sie die Kopplung des Renteneintritts an die Entwicklung der Lebenserwartung für geboten?
Zunächst mal, das ist nicht erst der Sachverständigenrat gewesen, der das jetzt empfohlen hat. Ich behaupte, das früheste Papier, das für das deutsche Rentensystem mal vorgeschlagen hat, eine Regelbindung vorzunehmen der Altersgrenze des Rentensystems an die Lebenserwartung, das ist ein Paper von mir von 2002.
Das war schon lange im Gespräch.
Damals wurde diskutiert, ob wir überhaupt an dieser Stellschraube drehen, und das war schon von Anfang an sehr umstritten, wir erinnern uns. Und es kam dann ein paar Jahre später von meinem Kollegen Axel Bersch-Supan mal ein systematischerer Vorschlag, der auch so eine automatische Stabilisierung davor sieht, der dann sagt, wir hatten damals gesagt 2002, wir brauchen so halbe-halbe. Jedes Jahr, dass man länger lebt, muss man ein halbes Jahr von arbeiten, ein halbes Jahr kann man länger die Rente nehmen. Herr Bersch-Supan hat genauer hingeguckt und gesagt, nein, das muss 2/3, 1/3 sein. Denn die Erwerbsphase dauert so im Mittel 40 Jahre, die Rentenphase immerhin schon 20 Jahre. Das ist so ein 2:1 Verhältnis und das hält man damit konstant. Und das heißt, wenn man so eine Regelbindung vornimmt, dann neutralisiert man die Effekte der steigenden Lebenserwartung für die Rentenfinanzen. Ja, man löst noch nicht die Frage, wie ist das mit dem Geburtenrückgang, aber es ist im Grunde ein verursachungsgerechter Ansatz, um mit einem der demografischen Probleme der ständig steigenden Lebenserwartung sauber umzugehen. Und das haben wir im Sachverständigenrat jetzt im Grunde nur noch mal unterstrichen. So ein bisschen auch mit der Autorität dieses Gremiums. Aber eigentlich alle Beobachter des Rentensystems, die ja über diese demografische Anspannung nachdenken, haben der Reihe nach ähnliche Vorschläge gemacht. Das gilt für den wissenschaftlichen Beirat beim Finanzministerium, beim Bundeswirtschaftsministerium, die Bundesbank. Sie können im Grunde durchgehen, welche Politikberatungsgremien sich mit der Thematik ernsthaft beschäftigen. Alle haben das unterstützt. Und es ist eben ein sachgerechter, ein systemgerechter Vorschlag, der auch wirklich nur der tatsächlichen Entwicklung der Lebenserwartung folgen würde. Ja, es gibt immer noch manche Leute, die sagen, nein, das ist alles eine Täuschung. Das passiert ja gar nicht. Wir werden da auch von der Politik oder von den WissenschaftlerInnen über den Tisch gezogen. Die können sich beruhigen. Sollte die Lebenserwartung tatsächlich nicht steigen, dann würde ja auch gar nichts passieren. Das ist das Schöne an so einer Regelbindung. Ja. Und man müsste nicht mehr jede 5 Jahre neu darüber diskutieren.
Das ist immer mein Spruch, wenn ich mit der Politik zu tun habe. Ich sage, regelt es doch so. Dann habt ihr es einmal diskutiert und dann ist es vom Tisch. Also ihr müsst euch dann nicht die nächste Legislaturperiode oder die nächsten 10 Jahre wieder damit beschäftigen.
Und aber vielleicht noch eins dazu. Die Politik, glaube ich, versucht auch momentan da nur Zeit zu gewinnen. Ja. Wir haben ja noch die Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre. Ja. Die läuft noch bis 2031. Und das heißt, im Grunde geht es darum, danach weiterzumachen. Und da will jetzt die jetzige Regierung zumindest irgendwie nicht das Gesicht verlieren. Darum sagen sie, wir lassen das konstant. In ein paar Jahren werden wir darüber reden. Das wird dann ein bisschen eng. Also manche müssen sich dann plötzlich doch jetzt nicht auf ein völlig anderes Rentenalter, aber irgendwie auf 2 Monate mehr, bis man abschlagsfrei in Rente gehen kann, einstellen, die das eigentlich schon fest geplant hatten, in einem Jahr, in 2 Jahren in Rente zu gehen. Also die Diskussion kommt, da bin ich fest von überzeugt.
Ja, das ist ja der Punkt. Man sollte solche Änderungen langfristig kundtun, damit sich natürlich Menschen darauf einstellen können und nicht in einer Jahresfrist dann plötzlich verfügen, dass der nächste Rentnerjahrgang sozusagen 2 Monate später erst in Rente gehen kann, weil da hängen ja immer auch Lebensplanungen dran.
Genau, aber die nächste Wahl kommt und es ist ein ungemütliches Thema und deswegen wird es wahrscheinlich einfach verschoben.
Ja, so sehe ich das. Und also es geht ja nicht nur um die Versicherten, die sich darauf einstellen, auch Arbeitgeber müssen das ein bisschen wissen. Ja. Das hat zu tun mit Gesundheitsschutz, mit Weiterbildung von Älteren und so weiter. Man einfach sagt, wir können und müssen mit denen länger planen. Und ich halte trotzdem die Strategie der Bundesregierung abzuwarten für gefährlich, weil sie jetzt sehr fest verspricht, wir müssen da nichts tun. Mhm. Und wenn in 4-5 Jahren die Diskussion dann doch da ist, und zwar dann sehr unmittelbar bevorsteht, was die Wirkung betrifft, dann gibt das eine Riesenenttäuschung. Also für die politische Akzeptanz des Rentensystems ist das kein guter Ansatz.
Aber man muss dazu sagen, dass die Anpassung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung eine Maßnahme ist, die langfristig wirkt. Sie würde also keine kurzfristige Entlastung für heute bringen. Ja? Deswegen haben Sie auch andere Vorschläge noch unterbreitet im Gutachten. Was sind das für Vorschläge? Könnten Sie sich vorstellen, was kurzfristig wirkt?
Ich fange mal woanders an. Wir haben in dem Gutachten einleitend mal angeguckt, wie ist es mit der demografischen Entwicklung, mit den einzelnen Komponenten. Wann entfalten die im Grunde Druck auf das Rentensystem? Und da ist die steigende Lebenserwartung etwas, was tatsächlich erst längerfristig hervortritt. Was wir als größeres Problem für die nächsten 30 Jahre haben, ist der Geburtenrückgang von Niveaus, die irgendwo ja so bei knapp unter 2 Kindern pro Frau für eine stabile Bevölkerung eigentlich geeignet. Das hatten wir in der frühen Nachkriegszeit. Dann hatten wir den Babyboom und dann aber Geburtenzahlen, wo jede neue Generation ein Drittel kleiner ist als die letzte. Und das ist ziemlich massiv und das ist in Deutschland auch sehr schnell. Und eben auch, was dieses Niveau betrifft, niedrige Geburtenziffern zu haben, ja, ziemlich einzigartig. Also andere Länder haben solche niedrigen Niveaus erst wesentlich später erreicht als wir. Und das ist im Grunde für die nächsten 40 Jahre das größere Problem, das durch den zwischenzeitlichen Babyboom dann auch noch beschleunigt wird. Und wenn wir sagen, die beiden Hauptprobleme sind also steigende Lebenserwartung, dann brauchen wir der Änderung der Regelaltersgrenze. Wenn der Geburtenrückgang das zweite und größere Problem ist, dann lässt sich das in einem Umlagerentensystem eigentlich gar nicht gut auffangen, sondern da braucht man ergänzende Vorsorge. Man muss dann eben kapitalgedeckt vorsorgen. Also die Generation, die so groß ist, verglichen mit ihrer Nachfolgegeneration, dass man von den Jungen nicht verlangen kann, da eine auskömmliche, eine lebensstandardsichernde Rente zu finanzieren, die muss dann selber vorher, während ihres Erwerbslebens vorsorgen. Das sind im Grunde die beiden verursachungsgerechten großen Reformschritte. Nur wenn wir damit, zumindest was die ergänzende Kapitaldeckung betrifft, jetzt sehr, sehr spät dran sind, dann müssen wir für die nächsten 15, 20 Jahre noch andere Dinge dazusetzen, damit die Belastungen nicht zu groß werden, entweder für Rentenbeziehende, die dann sehr wenig rauskriegen können, oder für BeitragszahlerInnen, die dann sehr, sehr viel einzahlen müssen. Und da brauchen wir zusätzliche Reformelemente. Und da haben wir als Sachverständigenrat wir sind da nicht naiv. Also wenn wir Themen aufrufen, dann wird das auch gehört. Aber wir haben da 3 Möglichkeiten skizziert, die man erwägen könnte, wo die Politik, das war so unsere Idee, 2 von 3 dann aufgreifen sollte. Also das sind nicht so harte Empfehlungen wie die anderen Dinge, die ich gerade genannt habe, Regelaltersgrenze heraufsetzen, ergänzende Kapitaldeckung endlich richtig machen. Was wir angeschaut haben, ist, man könnte im Grunde diesen Nachhaltigkeitsfaktor, von dem wir schon gesprochen haben, dieser automatische Stabilisierungsmechanismus bei demografischen Verschiebungen, den könnte man im Grunde etwas schärfer stellen, als er bisher ist. Denn bisher verteilt er die Lasten so, dass man sagt, na, 1/4 der steigenden demografischen Last wird in Dämpfung der Rentenanpassung übersetzt. Und 3/4 müssen die Beitragszahler, müssen die Steuerzahlerinnen tragen. Das könnte man auch auf halbe-halbe stellen. Das wäre irgendwie so im Sinne einer einfachen intergenerationalen Lastenteilung eigentlich der sauberere Ansatz. Bloß, das schafft natürlich Härten. Wenn wir das Rentenniveau entsprechend stärker dämpfen, dann ist insbesondere bei den Beziehern niedriger Renten tatsächlich der Abstand zwischen gesetzlicher Rente und Grundsicherungsleistung und so nachher klein. Und darum haben wir andere Möglichkeiten daneben gestellt oder als Alternativen genommen. Man könnte vielleicht auch, haben wir gesagt, die Renten beim Zugang vielleicht sogar etwas großzügiger bemessen als bisher und dann aber für jeden einzelnen Rentner, jede einzelne Rentnerin im Zeitablauf nur noch an die Inflation anpassen, die ja normalerweise niedriger ist als die Lohnsteigerung. Das würde also unter normalen Rahmenbedingungen das Rentensystem entlasten. Und genau das würde dann auch automatisch dazu führen, dass die Zugangsrenten höher werden und dann nur im Zeitablauf und je nachdem, wie lange man dann noch lebt. Also es ist eine Reform, die Belastungen erzeugt bei besonders langlebigen Versicherten. Deren Niveau erodiert dann praktisch stärker, als das unter dem geltenden Recht der Fall wäre. Und dann kann man überlegen, wer ist denn eigentlich so besonders langlebig? Typischerweise gibt es da eine starke Korrelation mit Lebenseinkommen, Qualifikation, Bildung. Das heißt, das sind vielleicht jetzt in anderer Hinsicht nicht die Härtefälle des Rentensystems, sondern es sind unter Umständen Menschen, die mehr auch ergänzend vorgesorgt haben und das leichter abkönnen. Und dann haben wir noch was daneben gelegt, was neu wäre im deutschen Rentensystem. Wir haben es uns nicht ganz allein ausgedacht. Es gab auch da schon Empfehlungen des wissenschaftlichen Beirats des Wirtschaftsministeriums zum Beispiel. Wir haben gesagt, naja, müssen wir denn an dieser sturen Proportionalität der Umrechnung von Einkommen in Renten festhalten? Oder können wir da, wohl dosiert natürlich, so ein bisschen umschichten von den höheren Renten zu den niedrigeren? Und das würde eben Armutsrisiken jetzt bezieher sehr niedriger Renten sicherlich schützen vor den harten Wirkungen eines schärfer gestellten Nachhaltigkeitsfaktors. Und auch hier haben wir dann Entlastungen, die eben vor allem dadurch entstehen, dass hohe Renten nicht mehr ganz so hoch ausfallen, wie das bisher der Fall war, sodass wiederum Rentenzugang und Durchschnittsverdiener profitieren würden, sogar höhere Renten bekommen würden als bisher. Und dann aber, je nachdem, was wir kombinieren, durch reinen Inflationsausgleich oder eben durch dieses Umverteilungselement bei der Rentenbemessung, bestimmte Gruppen, aber eben nicht die Härtefälle, da tatsächlich zu beitragen müssen. Und all das könnte, und das ist das Wichtigste, die junge Generation, die Beitragszahler, entlasten. Nicht so, dass die Last komplett verschwindet. Die müssten ja vor allem ergänzend vorsorgen, viel mehr als in der Vergangenheit. Aber sie würden eben nicht so einseitig belastet, wie das im jetzigen Reformkonzept der Bundesregierung der Fall wäre.
Also wenn ich auf meine Kinder und auf die junge Generation gucke, sind mir ihre Vorschläge sehr sympathisch. Waren Sie da denn nicht auch überrascht, dass die Politik auf Ihre Vorschläge zur Rente so gut wie gar nicht eingegangen ist? Weil die Zukunft liegt ja nun mal in der Hand der Jungen. Und davon ist jetzt bei dem aktuellen Rentenpaket nichts zu sehen.
Ja, es ist einerseits schon bitter, dass die Politik auf dem Ohr völlig taub ist. Andererseits hat es mich nicht überrascht. Wir hatten ja letztendlich einen Koalitionsvertrag, wo im Grunde schon vorgesehen war, dass im Rentensystem sehr, sehr wenig passieren soll in dieser Legislaturperiode. Ja, es gibt da noch Pläne, wie man irgendwie tatsächlich doch als ergänzende Kapitaldeckung stärkt. Und zwar nicht nur durch dieses seltsame Generationenkapital im gesetzlichen Rentensystem, das ja auch Teil des aktuellen Rentenpakets ist, sondern auch noch durch Änderung der Rahmenbedingungen für private und auch für betriebliche Vorsorge. Aber es waren relativ kleine Ankündigungen, wenn man sich überlegt, wir brauchen eigentlich seit der vergangenen Legislaturperiode Konzepte für eine grundlegendere Reform, die für die nächsten 15, 20 Jahre die richtigen Rahmenbedingungen schaffen. Mhm. Und dabei ist die Politik eben einfach geblieben. Und angesichts der Altersstruktur der Wählerinnen und Wähler ist das nachvollziehbar, aber es ist natürlich nicht der richtige Ansatz. Also ich denke da wirklich intensiv auch an die junge Generation. Ich denke an die Erwerbsmöglichkeiten, die sie in den nächsten 15, 20 Jahren vorfinden. Und darum kümmert sich in der aktuellen Politik, in der Bundesregierung eigentlich keiner so richtig.
Sie hatten ja gerade das Generationenkapital erwähnt. Das ist ja das, was übrig geblieben ist von einem Vorschlag der FDP, an dem Sie ja mitgearbeitet haben. Die FDP hatte ja im Wahlkampf die sogenannte Aktienrente vorgeschlagen, die Sie mit einem Gutachten, mit einem Kollegen flankiert haben und auch mit Szenarien belegt haben. Tut's Ihnen leid, dass da so wenig übrig geblieben ist von dem Vorschlag? Und wie müssen wir das jetzt werten, was da sozusagen in Gestalt des Generationenkapitals am Ende umgesetzt wird? Hilft das uns wirklich?
Ja. Nein, es hilft uns nicht wirklich. Der Ansatz hat so ein paar interessante Aspekte, aber es wird auf keinen Fall verlässlich dazu beitragen, die Rentenfinanzen nach 2035, dann will man ja anfangen, aus diesem Generationenkapital Erträge zu entnehmen, dass die Finanzierbarkeit da zu erhöhen. Auf keinen Fall sorgt es dafür, zum Beispiel die zusätzlichen Steigerungen der Beitragssätze auszugleichen, die jetzt durch die Haltelinie ausgelöst werden. Das wäre ja irgendwie ein sinnvolles Ziel, aber da kommt man mit diesem Weg absolut nicht hin. Es ist, da haben Sie recht, eine komplett verstümmelte Version der Aktienrente, die die FDP vor der Wahl intendiert hat. Das war eine Idee der FDP und ich habe dann, weil mein Modell, das im Grunde ja darauf ausgelegt ist, zukünftige Entwicklung der Sozialfinanzen abzubilden, mal genutzt dann im Grunde, um zu gucken, funktioniert das, wo kommen wir dahin? Der Gedanke damals war tatsächlich Beiträge und nur in der Übergangszeit tatsächlich auch ein bisschen staatliche Mittel unter Wahrung der Schuldenbremse, das war der FDP damals auch schon wichtig und wäre heute so nicht mehr möglich. Also das Konzept stammt aus der Zeit vor Corona, also unter begrenztem temporärem Einsatz auch von staatlichen Mitteln hier einen wirklichen Kapitalstock aus Beitragsmitteln aufzubauen und daraus dann im Sinne individueller Konten jeder Rentnerin, jeder Rentner auf der Basis ihrer Beiträge zusätzliche kapitalgedeckte Renten zu gewähren. Das hätte funktioniert, was das Generationenkapital stattdessen ist. Es ist nur noch öffentliches Geld. Das wird nur geliehen. Das wird auch niemandem individuell zugerechnet, sodass wir ein riesiges politisches Risiko haben, dass die nächste, übernächste Bundesregierung irgendwann mal sagt, ach nee, das rufen wir zurück. Oder Da gibt's jetzt so viel Mittel in diesem Generationenkapital, dann schrauben wir mal am laufenden Bundeszuschuss, dann brauchen wir der Rentenversicherung ja da nicht mehr so viel zu geben. Also es gibt so viele Arten und Weisen, wie hier die Politik im Grunde das Rentensystem trotz der Hinzufügung dieses Generationenkapitals nachher ein Stück weit ausbluten lassen kann, dass also das von der Seite her kein guter Ansatz ist. Und dann, es ist eben nur geliehen, es können nur Erträge verwendet werden, das Kapital selber nicht, sonst würde dieser Ansatz die Schuldenbremse verletzen. Und es müssen eben auch Zinsen gezahlt werden auf das geliehene Geld. Das heißt, zur Rentenfinanzierung stehen nur die Überschüsse von Aktienrenditen über die jeweils fälligen Zinsen zur Verfügung. Diese Überschüsse kann es geben, ja, aber die sind eben nicht, wenn wir nur 15 Jahre in die Zukunft denken und dann jedes Jahr diese Ertragsüberschüsse rausnehmen wollen, die sind eben nicht verlässlich. Ja. Die Bundesregierung rechnet da so mit 10 Milliarden im Jahr. Das kommt auch hin, wenn nichts Besonderes passiert, so im Durchschnitt, aber das kann in einem Jahr auch mal mehr sein als das und in anderen Jahren deutlich weniger oder sogar ein Verlust. So sind Aktienmärkte. Und darum muss aktienbasierte Vorsorge eigentlich anders organisiert werden, mit viel längeren Zeithorizonten geplant werden, wo man dieses Auf und Ab der Finanzmärkte, das sich auch durch Diversifikation, durch Streuung der Anlagen nie wegbringen lässt. Ja, weil international die Aktienmärkte manchmal eben simultan ein paar Jahre raufgehen und dann wieder nachlassen. Oder auch krisenartig, wir hatten das jetzt zweimal in den letzten 20 Jahren, einbrechen in einem Jahr und ein paar Jahre brauchen, bis sie das wieder aufholen. Wenn Sie 30, 40 Jahre Anlagehorizont haben, wie man das bei Altersvorsorge betrieblicher Art, privater Art für die einzelnen Versicherten hat, dann kann man damit gut umgehen. Aber so für dieses kollektiv gehaltene Kapital, das im Grunde niemandem wirklich gehört und wo man nur Überschüsse der Erträge über die Zinsen rausnehmen kann, das kann also in einzelnen Jahren komplett umkippen und dann gar nichts bringen.
Genau. Und die Gefahr, dass die Mittel am Ende dann doch ganz anders verwandt werden, die ist immens. Das sehen wir an den Pensionsfonds einiger Bundesländer für die Beamten, die ja dann im Nachhinein zur Haushaltskonsolidierung genutzt wurden oder komplett aufgelöst wurden in einigen Bundesländern. Also dass tatsächlich dieses Ziel erreicht wird, ist relativ vage, muss man wirklich angesichts anderer Entwicklungen eingestehen.
Ja, absolut. Also gerade die Rücklagen für Beamtenversorgung, das ist funktional ja was Ähnliches. Ja. Da haben sich auch die jeweiligen Gesetzgeber mal vorübergehend gebunden. Wir legen Geld beiseite und dann vergehen ein paar Jahre. Es ist eventuell dieselbe oder eine andere Landesregierung, die sagt dann, sorry, jetzt brauchen wir das Geld. Und solche Fonds sind in einigen Ländern kaltgestellt worden, wurden nicht mehr dotiert oder sogar aufgelöst.
Ja. Und was heißt das jetzt für die finanzielle Stabilität des Rentensystems?
Ja, also das Generationenkapital leistet da keinen Beitrag. Wenn es gut geht, wirft es irgendwie ein paar Milliarden ab. Das klingt immer so toll, aber unser Rentensystem braucht jetzt schon jedes Jahr 400 Milliarden. Und wenn wir 2035 oder danach dann an die Erträge dieses Generationenkapitals gehen würden, sind wir schon bei deutlich größeren Beträgen. 500, 550 Milliarden kommt ein bisschen noch auf die Inflation an und so. Das kann man nicht genau sagen, aber das sind 10 Milliarden. Ja, irgendwas zwischen einem 40stel und einem 55stel von dem, was man so an Rentenausgaben hat. Und damit ist völlig klar, das sind also Rentenausgaben von einer Woche oder weniger, die man so decken kann, wenn es gut läuft. Also das trägt zur Stabilisierung nichts bei und die Haltelinie stabilisiert genau eines, das Sicherungsniveau, und reißt eben eine Baustelle auf der Einnahmen, auf der Finanzierungsseite.
Lassen Sie uns zum Schluss noch auf eine Frage eingehen, die oft so als Königsweg populär diskutiert wird, nämlich die Einbeziehung der Beamten und der Selbstständigen ins Rentenversicherungssystem. Wäre das eine Lösung?
Ich gehöre zu denjenigen, die das befürworten würden. Nicht, weil ich selber Beamter bin, sondern sogar trotzdem. einfach, weil es also unsere Diskussionen über die Altersvorsorge wirklich blockiert, und zwar zu verschiedenen Zeiten auf verschiedene Art und Weisen, dass wir diese unterschiedlichen Absicherungssysteme haben. Ja, wann immer man eine Gruppe irgendwie herauspickt und sagt, da müssen wir Reformen machen, sagt sie, ja, wir sind jetzt hier die Dummen, ihr müsstet doch bei den anderen was machen. Und zurzeit ist es eben so, wenn wir über Rentenreformen reden, dann kommt sofort der Einwand, mach doch mal was da bei den Beamten. Wenn wir Beamte ins Rentensystem einbeziehen würden, dann wäre diese Diskussion im Grunde erledigt, sondern ja. Beamte wären 1:1 betroffen von allem, was wir auch im gesetzlichen Rentensystem machen. Das halte ich für wichtig. Wir würden auch viel mehr Transparenz erzeugen. Wir hätten diese Basisabsicherung durch die gesetzliche Rente und müssten daneben, das ist tatsächlich wohl auch verfassungsrechtlich klar, eine betriebliche Versorgung von Beamten noch fahren, die ja dann eben auch sagt, wir dürfen eigentlich nicht eine gesetzliche Rente mit einer Beamtenpension vergleichen, sondern eine gesetzliche Rente mit einer auskömmlichen betrieblichen Absicherung. Das ist der faire Vergleich. Und da könnte man dann nachdenken, wie kann denn so eine betriebliche Versorgung von Beamten aussehen? Wie viel vom alten Beamtenrecht braucht man da noch? Was ist aber auch zeitgerecht? Wie sitzt im Grunde ja sowas wie Beamtenstatus konkurrenzfähig im Arbeitsmarkt? Also das muss gewahrt sein. Und das geht meines Erachtens gar nicht so sehr über besonders hohe Versorgungsansprüche, sondern vielleicht manchmal eher über eine bessere laufende Besoldung. Und im Alter wäre dann vielleicht mehr Gleichheit zwischen Beamten einerseits und Rentenversicherten andererseits. Das ist das, was ich für interessant dran halte. Transparenz, bessere Steuerbarkeit. Was dabei aber nicht passiert, wenn man es richtig macht, ist, dass irgendwie die Finanzen der gesetzlichen Rentenversicherung sich dadurch verbessern. Im Grunde ist es eine einfache Überlegung. Wir haben zwei Systeme, die eigentlich beide nicht ordentlich vorfinanziert sind. Und wenn man die zusammenfügt, wo soll da Geld herkommen, dass die Rentenfinanzen irgendwie rettet?
Okay, das Drama wird dann vereinheitlicht.
Ja, ja. Nein, also okay. Es sind Übergangsszenarien denkbar, wo letzten Endes für Beamte, neue Beamtinnen und Beamte eine Zeit lang Beiträge gezahlt werden ins Rentensystem, die man dort noch nicht braucht für Renten dieses Personenkreises. Das gibt dann so ein Strohfeuer in den Rentenfinanzen und eine Finanzlücke exakt gleicher Größe entsteht dann aber in den Haushalten, vor allem der Länder und der Kommunen, die die bisherige Beamtenversorgung weiterfinanzieren müssen. Und wir im Sachverständigenrat haben dann Systeme entwickelt, wo man das im Grunde ausgleicht. Also die Zusammenführung, die Transparenz ließe sich herstellen, aber man muss eben darauf achten, dass da nicht irgendwo Geld versickert. Also wenn man vorhätte, Steuermittel ins Rentensystem zu leiten, dann könnte man das einfacher haben als auf dem Umweg, dass man behauptet, dass wir Beamte da jetzt einbeziehen. Das wäre im Grunde ein Täuschungsversuch.
Okay, also ich muss ehrlich sagen, ich habe das dringende Bedürfnis, jetzt mit dem ganzen Gesprächsinhalten privat vorzusorgen. Und zwar richtig gut vorzusorgen, am besten noch für meine Kinder. Meine Frage an Sie ist, was können Sie denn unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen? Wie können Sie in Anbetracht der aktuellen Situation vorsorgen? Was können Sie tun? Was können Sie ihnen mitgeben?
Ja, das ist ein absolut vernünftiger Reflex. Wir müssen das halt einfach besser machen als bisher. Also es gibt ja ergänzende Vorsorge. Traditionell natürlich nicht unbedingt für gesetzlich Versicherte, sondern vor allem Selbstständige haben da Modelle entwickelt schon vor 40 Jahren. Mit Riester hat man gesagt, wir machen das jetzt wirklich auch möglichst weit verbreitet für die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Auch Beamte können Riestern. Man hat das damals nur ziemlich falsch eingefädelt. Was wir bräuchten, auch das hat der Sachverständigenrat sich genau angeguckt, ist eine ergänzende kapitalgedeckte Vorsorge, die verbindlicher ist als Riester. Hm. Man muss es vielleicht nicht verpflichtend machen, aber so eine Opt-out-Regelung, so jeder, der nicht genau weiß, was er oder sie tun soll, der sollte da mitmachen. Die muss vor allem auch rentierlicher sein als bisher. Und das hat zwei Seiten. Also die Kosten müssen runter, da versickert bei Riester halt relativ viel. Und es müssen Anlageformen gewählt werden und die müssen regulatorisch zulässig gemacht werden. Ja, bei Riester-Produkten geht das nicht, einfach nur in Aktien anzulegen, weil sie dann die Beitragsgarantie nicht mehr einhalten können, die da gefordert ist. Das heißt also, wir müssen mehr Freiraum schaffen für rentierliche Anlagen. Das können zu großen Teilen Aktien sein, müssen es aber auch nicht nur, aber jedenfalls ein eher renditeorientiertes Portfolio, das aber zu geringen Kosten angeboten werden kann. Und darum ist so die dritte Forderung, die wir immer hatten, die Sachen müssen einfacher, standardisierter werden. Mhm. Das erleichtert sowohl den Kundinnen und Kunden die Orientierung, wenn wir es in der privaten Vorsorge machen, als auch senkt die Kosten, die Verwaltungskosten, die jeweils bei den Anbietern anfallen. Wie man das genau macht, ich habe es jetzt mal so dargestellt, dass man Riester ersetzen muss. Das ist eigentlich dringend der Fall. Da wären wir in der privaten Vorsorge. Es ist auch vorstellbar, dass wir versuchen, im Bereich der zweiten Säule, der betrieblichen Vorsorge, da mehr Flächendeckung hinzukriegen. Auch über sowas kann man nachdenken. Kostenmäßig hat man da von vornherein einen Vorteil, weil man im Regelfall Gruppenverträge hat, weil man dann Standardlösungen braucht, gerade für kleine Arbeitgeber, die natürlich das Geld ihrer MitarbeiterInnen dann auch nicht irgendwie verspielen wollen, die also auch Finanzmarktprodukten vielleicht manchmal ähnlich unsicher gegenüberstehen, wie das Privatanleger tun. Also wenn man denen irgendwie einfache Standardlösungen bietet, die dann ähnliche Charakteristika haben, wie ich das für ein Riester-Nachfolgeprodukt gerade gefordert habe, dann könnte man da sicherlich mehr erreichen. Mhm. Wobei betriebliche Vorsorge natürlich schon auch bisher etwas ist, was Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber freiwillig anbieten. Das ist schon auch ein Incentive-Instrument. Also ich würde sagen, machen wir es doch in der dritten Säule, wo wir dringend den Ersatz für Riester brauchen, aber zwingend ist das nicht.
Aber in der dritten Säule wäre wahrscheinlich ein Opt-out schwerer umzusetzen als in der betrieblichen Altersvorsorge. Und dort könnte man ja regeln mit Einstellungen, ist man automatisch im System drin, es sei denn, es wird aktiv widersprochen. Mhm. Das ist ja in der privaten Vorsorge schwerer umzusetzen.
Das ist schwerer umzusetzen. Das ist klar. Drum, also so die beiden Modellländer, wo man sieht, wie man mit ergänzender Kapitaldeckung eigentlich sehr viel erreichen kann, sind einmal Schweden für eine Art privater Vorsorge, ja, die aber obligatorisch ist und darum fast eher an der Grenze zwischen erster und dritter Säule ist, ja, falls es die gibt. Und das andere Land ist Großbritannien, das seit einigen Jahren eben alle anderen Versuche ergänzender Renten, es gibt ja in Großbritannien nur so ein staatliches Basisrentensystem, ja, so armutsvermeidend, und alle anderen Versuche staatlicherseits lohnbezogene Renten anzubieten, eingestellt hat und gesagt hat, wir machen die betriebliche Vorsorge verpflichtend mit einem Opt-out. Also die Schweden umgehen das Problem, indem sie es strikt verbindlich machen, obligatorisch. Insofern, Sie haben recht, Opt-out in der dritten Säule ist schwerer zu organisieren. Könnte man sich vielleicht trotzdem mal anschauen, für abhängig Beschäftigte könnte dann eben doch sowas wie ein Quellenabzug, also die Arbeitgeber, ja, müssten von der Administration her mit ins Boot kommen. Man kommt, ja, da vom Hundertsten ins Tausendste, ja, aber die einfachen Wahrheiten sind höhere Rendite, niedrigere Kosten, verbindlicher und einfacher als bisher. Das ist im Grunde der Weg, den man gehen muss. Und das Problem ist eben, dass eine Reform wie das Rentenpaket 2 jetzt den jüngeren Leuten einfach die Mittel dafür wegnimmt, genau, die sie dafür bräuchten.
Was ist da Ihr Appell an die Politik?
Ja, ich bilde mir jetzt nicht ein, dass Appelle von mir da gehört werden, wenn das bisher nicht immer der Fall war.
Steht der Tropfen hüllt den Stein.
Bei uns werden Sie auf jeden Fall gehört.
Ja, ja, also ich trete da auf jeden Fall strikt dafür ein, dieses Rentenpaket 2 nicht in dieser Form zu beschließen, mal drüber nachzudenken, wie können wir als Ziel Stabilisierung der Rentenfinanzen erreichen, mit welchen Instrumenten, die dann eben nicht in der Haltelinie bestehen, sondern unter anderem in den Reformvorschlägen, die der Sachverständigenrat zusammengestellt hat, und dadurch eben jüngere Leute so entlasten. Und dann brauchen wir eben noch ein bisschen andere gesetzliche Rahmenbedingungen, entweder für die dritte oder die zweite Säule, damit ergänzende Vorsorge wirklich flächendeckend verfügbar ist.
Dann hoffen wir mal, dass Ihr Wunsch bei den Politikern Gehör findet. Es gibt ja ein schwaches Anzeichen. In der FDP diskutiert man ja im Augenblick, ob das Rentenpaket 2 wirklich dem Koalitionsvertrag entspricht und so generationengerecht ist, wie man es eigentlich machen wollte. Da ist die FDP sich im Augenblick auch noch nicht selbst ganz einig. Warten wir mal ab und hoffen wir, dass da vielleicht noch eine Korrektur kommt. Wir würden uns es auf jeden Fall so wünschen wie Sie auch, weil wir das für einen falschen Weg halten, weil wieder die Jüngeren, die lange Beitrag noch zahlen müssen, belastet werden. Und das ist nicht im Sinne der Generationengerechtigkeit, die man sie ja eigentlich immer auf die Fahne geschrieben hat.
Ganz genau.
Professor Wedding, recht herzlichen Dank für das informative und sehr ausführliche Gespräch. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie irgendwann wieder mal hier in der Runde begrüßen dürfen.
Ich habe mich auch gefreut, und solange ich über Alterssicherung nachdenke, bin ich hier wahrscheinlich gern wieder dabei.
Herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Werding. Klaus, das war wirklich spannend und informativ heute. Allerdings muss ich sagen, ich gehe mit einem unguten Gefühl raus. Also, was ich vor allen Dingen mitgenommen habe, ist, es wird alles auf die lange Bank geschoben.
Also diese Frustration, die teile ich mit dir, das ist immer das gleiche Lied. Es mangelt nicht an Ideen und an Konzepten. Wir haben im Podcast schon öfter darüber gesprochen, dass man ergänzende Altersvorsorge betreiben sollte, dass wir Reformen brauchen im Rentenversicherungssystem. Es mangelt auch nicht an Konzepten, aber die Politik hat nicht den Mut, mal eine Reform anzupacken, die auch die Kapitaldeckung zum Beispiel in der Altersversorgung weiter nach vorn bringt.
Insofern, wir nehmen mit, es gibt Vorschläge, sie müssen nur gehört werden und an erster Stelle natürlich bei uns im Podcast, und da wäre es schön, wenn die Politik auch mal reinhören könnte und die Ohren aufsperrt, wenn Professor Dr. Werding seine Vorschläge unterbreitet. Wir hoffen auf jeden Fall, wir konnten zu Ihrem Erkenntnisgewinn beitragen.
Scheuen Sie sich nicht, uns weiter zu empfehlen.
Bis dahin, bleiben Sie im Dialog.
Und sorgen für das Alter vor.